war so unser kompletter Bestand auf Null. Wir hatten an dem Tag so tausende Sales. Das war auch ein interessantes Learning, weil wir halt dann so von den 1,3 Millionen auf über 6 Millionen in dem Jahr gegangen sind.
Wie war das dann für dich als Unternehmer? Weil das ist ja auch 5 bis fast 6-mal das Wachstum in einem Jahr.
Wir haben teilweise sogar Kampagnen dann immer wieder ausmachen müssen, weil wir halt im Lager dann nicht nachgekommen sind.
Ich habe jetzt eigentlich die Erfahrung gemacht, die letzten 10 Jahre, es kommt eigentlich nur auf 3 Dinge an, um profitable Neukunden zu gewinnen. Das erste Punkt ist...
Wenn du deinen Online-Shop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im E-Com Secrets Podcast genau richtig. Denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten B2C-Brands, sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Online-Shop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust.
Johannes, herzlich willkommen hier im Podcast.
Danke.
Wir sprechen heute über Klimmzugstangen. Mhm. Du verdienst ja dein Geld mit Klimmzugstangen.
Unter anderem, genau.
Wo wir gleich tief reingehen werden. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ich glaube, wir haben uns 2016, 2017 das erste Mal in München kennengelernt. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Lokal hieß, ja, auf so einem Stammtisch, E-Commerce-Stammtisch. Ja, ja. Können wir gleich mal nochmal drüber reden. Und mich freut es mega, dass du heute hier dabei bist. Wir sprechen heute über Pull-Up and Dip, über die Klimmzugstangen und die ganzen anderen Produkte, die ihr verkauft. Mhm. Und vielleicht zum Start, warum Klimmzugstangen? Warum bist du in dieses Business rein?
Ja, gute Frage. Also danke erstmal für die Einladung. Wie wir da reingekommen sind, ist eigentlich eher ein bisschen Zufall. Also wir haben beide schon, Michael und ich, also Michael, mein Co-Founder und ich. Genau, wir haben... früher ja gerne Bodyweight-Training gemacht schon, so 2015, 2016 und haben da gerne Outdoor trainiert, also damals so Freeletics-Training gemacht.
Kenn ich.
Haben dann Klimmzüge an Fußballtoren gemacht auf der Theresienwiese, an diesen Stahlfußballtoren.
Ja.
Und genau, dann wurde das Gelände gesperrt, vor der Wiesen. Man konnte dann dort nicht mehr trainieren. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wo können wir jetzt weiterhin Outdoor unsere Klimmzüge machen? Und haben uns dann so eine eigene, ja, mobile Klimmzugstange für den Baum sozusagen konstruiert in der Garage von Michaels Vater. Mhm. Und genau, das war dann eigentlich so unser allererster Prototyp. Wir hatten also gar nicht vor, so eine Firma draus zu machen, sondern eher, ja, wir waren zwar Ingenieure, wollten unser eigenes Produkt entwickeln. Und genau, so kam dann eins zum anderen, haben das Produkt dann immer weiterentwickelt und so ist dann quasi die weltweit erste mobile Klimmzug- und Dipstange entstanden, die man halt Auto für einen Baum oder dann auch später haben wir die noch weiterentwickelt, dass man die mit so einem Adapter auch an die Wand machen kann, also halt auch zu Hause trainieren kann, dass man sie noch umdrehen kann und dann auch Dips trainieren kann. Und genau so ist eigentlich die erste Klimmzugstange dann entstanden von uns. Und ja, das war dann der Startschuss und darauf aufbauend haben wir dann erst weitere Produkte entwickelt, die halt so in das ganze Portfolio Heimtrainingszubehör passen.
Ja.
Aber so bin ich quasi zum Thema Klimmzugstangen gekommen.
Also quasi aus dem Need raus, ihr wolltet Outdoor euer, habt ihr dann Freeletics gemacht oder war das auch so Calisthenics oder ganz andere Sachen?
Das war so eine Mischung, würde ich sagen, aus Freeletics und Calisthenics. Also wir haben so ein bisschen Freestyle auch trainiert, viel Bodyweight, Klimmzüge, Dips, Push-Ups, Squats und so weiter. Aber so die Lieblingsübung von uns waren eigentlich immer die Klimmzüge.
Ich kann mich noch erinnern, als es rauskam, ich habe das ja mitbekommen damals, da war ich ja auch in der Bubble unterwegs und für alle, die jetzt vielleicht die Stange nicht kennen oder euer erstes Produkt, man macht das an den Baum mit so einer Befestigung um den Baum rum, ja, wie so ein Zug, ein Spanngurt, genau. Und dann konntest du das entweder steiler nach oben oder steiler nach unten machen, einmal für Klimmzüge und einmal für Dips. Mhm.
Genau, also die Clue ist quasi, man kann es Indoor und Outdoor benutzen. Aha. Indoor eben mit einer Adapterplatte, die an die Wand geschraubt ist, wo man es dann einhängt. Und Outdoor eben mit so einem Outdoor-Adapter, den man mit einem Spanngurt um den Baum spannt. Also ähnlich so ein bisschen wie ein Slackline, die gleiche Technik. Und dann noch mit so einem Baumschutz. Also die Kräfte verteilen sich sehr gut auf diesen Adapter und den kompletten Baum eigentlich. Und genau, dann hängt man eben diese Klimmzugstange ein in diesen Adapter. Und die hat so ein, sag ich mal, schräges Design nach oben, dass wenn man die dann aushängt und um 180 Grad dreht, hat man gleichzeitig wieder eine Dipstange, weil das dann dieser Ausleger nach unten geht. Und so haben wir quasi, ja, kann man sagen, die Produktinnovation geschaffen, weil wir halt diese zwei Übungen in einem Produkt quasi kombiniert haben.
Und das,
Ganze dann für Indoor und Outdoor noch. Also, ja. Nee, so in der Form gab es das noch nicht.
Ja, krass.
Ja.
Okay. Okay, wenn du sagst, ihr habt es ja eigentlich für euch selber entwickelt. Mhm. Und Ingenieur habe ich rausgehört, ihr beide, mhm, oder?
Genau, wir sind okay. Beide Wirtschaftsingenieure.
Also kein Marketing-Background oder sowas einfach?
Nee, gar nicht. Also wir hatten zwar ein bisschen im Studium so eine Marketing-Vorlesung, aber ja.
Und dann habt ihr das entwickelt und wie kam es, dass ihr ein Business draus gemacht habt?
Mhm. Also wir wollten dann, oder wir haben quasi diese Produktidee damals dann so in Facebook-Gruppen geteilt. Mhm. Und weil man da halt auch noch viel über Facebook-Gruppen sich connected hat, so good zum Training times. Und so weiter, genau. Good old times. Und da haben uns halt viele Leute angeschrieben, so hey, cooles Produkt, wo kann ich das kaufen? Mhm. Und da haben wir schon gesehen, okay, da ist irgendwie ein Need da. Und dann haben wir so überlegt, ja, okay, wie können wir das jetzt an den Markt bringen? Wie können wir das Ganze überhaupt finanzieren? So eine erste große Serienbestellung. Und dann kam uns Crowdfunding in den Kopf, also über Kickstarter.
Cool.
Genau, haben wir das Ganze dann damals aufgebaut oder hochgezogen, haben so die ersten knapp 300 Stück dann über Crowdfunding verkauft.
Was war das Ziel? Was war die Summe?
Ich glaube, das Ziel war 15.000 Euro.
Okay.
Und wir haben irgendwie ein bisschen über 60.000 Euro eingesammelt.
Also hohe Nachfrage.
Genau, ist eigentlich wie so ein Pre-Order-System, ne? Du kriegst erst dein Geld und mit dem kannst du halt dann in Serienproduktion gehen.
Ja.
Und ja, von dem Geld haben wir dann so die ersten 300 Bestellungen plus halt den ersten Lagerbestand quasi finanziert.
Geil. Und das habt ihr dann nicht selber händisch hergestellt, sondern ihr habt das einmal entwickelt in der Garage und dann habt ihr einen Hersteller gesucht.
Genau, gefunden. Genau. Also der Michael, mein Co-Founder, der ist technischer Zeichner auch und cool. So relativ fit in den ganzen Technischen. Der hat es dann im CAD gezeichnet, noch mit einem Konstrukteur zusammen, der uns da noch ein bisschen unterstützt hat. Und dann haben wir Lieferanten gesucht über verschiedene Plattformen, vor allem im Ausland. Damals noch in Ungarn war das.
Mhm.
Ungarn und Italien. Und ja, die haben dann so die ersten Produkte für uns gefertigt. Ich kann mich noch erinnern, die kam dann auch so die allererste Charge quasi für Kickstarter, für die Vorbesteller.
Ja.
Wir waren halt so super perfektionistisch und wollten, dass alles perfekt ist. Dann haben wir die noch einzeln so, weil wir dachten, die sind zu scharfkantig.
Okay.
Die waren noch aus Edelstahl. Und dann haben wir die quasi noch einzeln so in der Lagerhalle nachts irgendwie alle nachgeschliffen mit so einem Handschleifer, 300 Stück, die Kanten so perfekt gemacht, dass sich ja keiner irgendwie schneidet und so. Also waren wir so perfektionistisch, weil wir fanden die ein bisschen zu scharfkantig, aber im Nachhinein hat sich, glaube ich, kein einziger beschwert.
Ja. Gab es dann so spezielle Bundles bei Kickstarter? Oft macht man ja dann irgendwie so verschiedene Dinger.
Wir hatten, also es gibt so drei Varianten, die gibt es auch heute noch. Also einmal diese Indoor-Variante, dann die reine Outdoor-Variante von der Stange und dann eben die Kombi,
Die
man quasi für zu Hause und Outdoor-Training im Garten verwenden kann. Die drei Bundles gab es und ich glaube, wir hatten noch eins mit so einem Add-on mit so einer geraden Stange für Muscle-Ups.
Okay.
Genau, aber sonst, glaube ich, gab es keine Bundles, ne?
Okay. Ja. Cool, das heißt, ihr seid dann mit Kickstarter, habt ihr dann die erste Traction bekommen. Wie schnell waren diese 300 Stück verkauft?
Ich glaube, die Kampagne ging 30 Tage.
Okay.
Aber so das meiste kommt eigentlich immer so in den ersten 3-4 Tagen rein.
Ja, krass.
Ich glaube, da hat man schon wahrscheinlich 200 irgendwas verkauft und dann den Rest noch so hinten raus.
War dann euer erster Marketingkanal in Anführungszeichen die Facebook-Gruppe oder habt ihr noch irgendwie anders Traffic dahin bekommen?
Nee, also der erste Markt oder Marketing-Channel war ich wirklich so die Facebook-Gruppen.
Ja.
Wir waren dann in hunderten Gruppen dann drin.
Geil.
Wir sind eingetreten und haben die Gruppen voll gespammt. So, hey, wir haben eine neue Idee hier entwickelt. Was haltet ihr davon? Gebt uns Feedback, haben das Video reingepostet. Und das Video ging teilweise dann auch richtig viral. Also viral so für damals. Irgendwie ein paar hunderttausend Views bekommen.
Na, krass.
Und so kamen dann einige Leute auf uns, ja.
Und in dem Video habt ihr das demonstriert und die Vorteile erklärt und
wir haben es so demonstriert, wie man das halt an den Baum auch macht. Und das war schon so ein bisschen eine Neuigkeit, weil halt niemand kannte das, dass man so eine Klimmzugstange mit so einem Spanngurt an den Baum macht. Und ich glaube, das hat die Leute schon so gecatcht.
Cool.
Ja, und dann haben wir auch noch, glaube ich, ein bisschen Facebook-Ads damals gemacht.
Mhm.
Da hat man noch keine Ahnung, da haben wir noch so Traffic-Kampagnen geschalten.
Okay, und wieder good old times. So,
ich weiß gar nicht, was wir da gemacht haben alles, aber es war sehr wild, glaube ich, ja.
Geil. Und dann habt ihr die 60.000 Euro eingesammelt, konntet 300 Stück finanzieren. Wann haben die Menschen dann die Dinger bekommen? Wie lange hat es gedauert von Start der Kampagne?
Ich glaube, die Kampagne hat gestartet. Wir waren da schon auch sehr perfektionistisch und wollten die Leute nicht lang warten lassen. Ich glaube, wir haben im Juli gestartet und im Oktober oder so oder September schon ausgeliefert.
Cool.
Ja. Und normal ist ja bei Crowdfunding eigentlich immer so, es verzögert sich alles,
das
ist so der Standard. Die Leute, keine Ahnung, warten ein Jahr oder kriegen gar nie das Produkt. Ja. Gibt es ja auch super viele Fälle. Da waren wir schon sehr so perfektionistisch, wir wollten keinen enttäuschen,
ja,
und haben den Leuten so den fertigeren Druck gemacht und das hat eigentlich sehr gut funktioniert.
Das zahlt sich sicherlich gut aus, ja. Ja. Also was ich schon mal raushöre, ist, dass ihr sehr viel Fokus auf die Qualität habt und dann am Ende Kundenergebnis, mhm, oder Kundenerfahrung,
ja,
oder?
Ja, das ist immer so eigentlich unser Approach gewesen, ja, so sehr hochwertige Produktqualität zu machen mit einzigartigen Features.
Cool.
Gucken, wie man so bestehende Produkte noch verwässern kann.
Mhm.
Wir sind jetzt nicht in einem Markt, wo man so komplett produktneue Innovationen schaffen kann oder so Produkte, die es noch gar nicht gibt, sondern wir schauen uns eher mal an, wie können wir so bestehende Produkte wie eben Klimmzugstangen, Liegestützgriffe, Parallettes und so weiter, was können wir da irgendwie noch besser machen mit einer coolen, mhm, Qualität, einzigartigen Features,
ja.
Ja, hochwertigen Materialien, so Stahl, Holz, das ist so unser Ansatz.
Nice, können wir gleich mal noch, ja, tiefer reingehen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ihr habt dann, glaube ich, gestartet 2017.
Genau, also 2016 war die Kickstarter-Kampagne.
Mhm.
Und ja, ich glaube, Ende 2016, Anfang 2017 ging es dann los mit dem eigenen Online-Shop.
Okay.
Ja.
Wie waren die Reaktionen von den ersten Kunden, von diesen 300?
Ah, die waren sehr gut. Also die waren super happy mit der Qualität. Die waren tatsächlich sogar so ein bisschen, ja, überwältigt oder sehr überrascht. So alles aus Edelstahl, bis ins kleinste Detail so ausgedacht. Also wir haben die dann, glaube ich, in über 20 Länder auch verschickt. Auch viel USA, Australien und so. Und die waren schon echt sehr happy und, ja, begeistert von der Qualität.
Ah, geil.
Ja.
Und wenn du sagst, der Approach bei euch ist oft so, dass ihr bestehende Produkte hernimmt und die verbessert.
Mhm.
Wie seid ihr, oder was waren so die Probleme bei anderen Klimmzugstangen davor? Weil ich habe gleich eine witzige Story, mhm, noch zu erzählen, mhm, aber ich,
ja,
lass dich erstmal.
Jetzt bei dem Modell natürlich, es gab so nicht diese Outdoor-Variante, die, aha, man irgendwie so an einen Baum machen kann. Ne? Die meisten trainieren eigentlich so im Garten damit.
Ja.
Die haben irgendwie ein Eigenheim und haben einen schönen Garten, aber wollen halt auch bei schönem Wetter zu Hause trainieren im Garten. Das gab es so in der Form noch nicht. Und halt auch, dass man die so smart umdrehen kann und daraus, mhm, quasi auch eine Dipstange bauen
so
kann.
So 2-in-1.
Ja, genau. Das war so unser,
ja,
unser Approach bei dem Produkt. Jetzt bei so einer Türklimmzugstange, da haben wir auch ein eigenes Modell. Die gibt es ja auch schon viele. Wir haben dann halt geschaut, wie können wir die gestalten, dass die noch sicherer im Türrahmen hängt zum Beispiel, dass die nicht abrutscht, weil das halt immer ein so ein,
ja,
Problem ist.
Ja.
Oder dass sie ja halt doch höher hängt. Die meisten, die hängen ja relativ niedrig, wenn man die so reinspannt, also wie so ein Türrick.
Mhm.
Und man muss dann immer die Beine anwinkeln. Und wir haben dann so ein Design entwickelt, dass die Stange quasi noch so ein bisschen hoch geht und dann eigentlich auf der Höhe vom Türrahmen hängt.
Ah.
Und klar, je nachdem, wie groß man ist, aber wenn man so 1,80 oder so ist, kann man eigentlich da, oder 1,85 sogar, ja, kann man da immer noch quasi vollends durchhängen.
So wie ich. Ich bin 1,80.
Ja, du könntest sogar, glaube ich, da.
Wie ist es bei dir? Du bist ja, wie groß bist du? 1,90?
Ja, bei mir ist schwierig mit 1,95. Da muss die Türe schon sehr hoch sein.
Ja. Spannend, dass du es sagst. Also ist auch meine Erfahrung gewesen, dass halt vor allen Dingen billige Klimmzugstangen dann raus,
ja,
fliegen aus dem Türhalter,
mhm,
weil du vorhin Freeletics erwähnt hast.
Mhm.
Ich habe lange Zeit für die gearbeitet, mhm, als Designer,
mhm,
und deswegen habe ich das so mitbekommen, als das alles aufkam mit Pull-Up,
okay,
and Dip.
Cool.
Und es gab mal eine TV-Reportage,
mhm,
das heißt, die waren da im Office,
mhm,
und da ging es auch um eine Klimmzugstange. Es war nicht von euch,
mhm,
ja,
mhm,
und wir haben das dann demonstriert und die ist dann, während aufgenommen, mhm, wurde, halt rausgefallen und jemand, mhm, aus dem Team ist dann mit dem Kopf irgendwie auf dem Boden. Es war ganz dramatisch.
Okay.
Natürlich nicht so, nicht, ja, so optimal in der Situation.
Ja, ja.
Und das habt ihr quasi gelöst, dieses Problem, dass es rausfliegt.
Ja, das haben wir gelöst. Wir haben auch mittlerweile eine, die man so reinspannen kann.
Ja.
Aber da haben wir auch wieder so ein bisschen einen anderen Approach gewählt, dass die so 3 Kontaktpunkte hat sozusagen, auf denen die aufliegt.
Okay.
Und die hat auch so eine Gewindesperre, sprich, die dreht man dann so zu und dann kann die sich nicht bei Belastung irgendwie nachdrehen.
Mhm.
Weil das ist ja oft das Problem, die drehen dann irgendwie nach und dann rutschen die ab, ne? Weil die wird ja eigentlich gespannt durch das, dass du eine Gewindespindel hast, die nach außen sozusagen gedreht wird.
Mhm.
Ja, geht jetzt sehr ins Technische, aber wir haben da auch so eine Gewindesperre sozusagen entwickelt, die das Ganze dann gegens Herausdrehen schützt und damit kann die eigentlich nicht abrutschen.
Smart.
Ja, und bei Belastung spannt die sich eher noch mehr in den Türrahmen rein dann.
Wird noch stabiler.
Ja.
Geil,
ja.
Cool. Wie lange, ihr habt jetzt heute, du hast es schon mal ein bisschen durchhören lassen, viele weitere Produkte.
Mhm.
Wie lange war das, oder vielleicht ist es ja immer noch das Hauptprodukt, mhm, aber wie lange habt ihr nur diese eine Klimmzugstange gehabt, bis ihr dann erweitert habt?
Ich glaube, die allererste, also die Pull-Up-and-Dip-Stange, daher kommt ja auch unser Name.
Mhm.
Die hatten wir wahrscheinlich, klar, komplett 2017 noch durch. Und ich glaube dann 2018 haben wir dann angefangen mit dem Türmodell. Ja, davor kamen noch so ein bisschen Zubehörprodukte, so Klimmzugbänder, Turnringe und sowas, was sich halt gut ergänzt, so rund um Bodyweight-Training.
Ja.
Aber ich glaube, ja, muss fast 2 Jahre gewesen sein, bis dann so das nächste Modell kam.
Also ihr habt quasi ein Produkt genommen, ein Winner. Ja, es hat ja offensichtlich funktioniert. Und ihr habt daraus eine neue Variante erstellt, eine weitere Variante.
Nicht aus diesem Produkt, aber sag ich mal in der gleichen Produktklasse haben wir halt geschaut, was hat noch irgendwie zum einen eine hohe Nachfrage, was hat vielleicht auch eine niedrigere Hemmschwelle, sag ich mal, weil viele, die wollen ja nicht in die Wand bohren oder dürfen nicht wegen einem Vermieter oder unsere Pull-Am-Dip-Stange ist auch relativ hochpreisig, also die geht so los ab 240 Euro. Ist jetzt auch nicht für jedermann was.
Ja.
Drum haben wir halt auch geschaut, wie können wir dieses niedrigpreisigere Segment noch bedienen und haben da dann entsprechend so eine Türklimmzugstange entwickelt, die sich halt jedermann auch leisten kann.
Was kostet die?
Ja, die kostet 85 Euro.
Ja, das ist ein guter Price-Point. Smart. Also quasi auch strategisch überlegt, wie könnt ihr mehr in den, ich sage jetzt einfach mal, in die breite Masse gehen,
voll,
in den Massenmarkt.
In den Mainstream-Markt,
In den Mainstream-Markt.
Genau. Trotzdem halt mit einem guten Modell, mit einer super Qualität, aber halt nicht diese Ultra-Premium-Modell, wo man irgendwie bohren muss oder so.
Ja.
Oder viele wollen vielleicht auch gar nicht im Garten trainieren, sondern die wollen einfach nur zu Hause im Türrahmen ihre Klimmzüge machen.
Ja.
Und da macht es dann schon Sinn, auch weitere Modelle zu haben.
Smart. Ja. Das heißt, das war dann so das zweite Produkt, was ihr eingeführt habt ins Portfolio, neben den Bändern.
Ja, genau.
Ja.
Cool. Wir wollten das Produkt dann sogar mal, es lief eigentlich sehr gut an, also diese Türklimmzugstange.
Ja.
Wir hatten aber auch mal überlegt, die schon wieder rauszunehmen aus dem Sortiment, weil wir die dann auch über Amazon verkauft haben mit FBA halt, also dass Amazon die verschickt. Und du hast halt auch immer dort das Problem, die Leute messen nicht ihren Türrahmen aus. Und dann hat die nicht gepasst und so, dann haben die zurückgeschickt. Da hatten wir viele Retouren, aber zum Glück haben wir es nicht gemacht. Wir haben das dann nochmal alles genau angeschaut und dann halt auf den Produktbildern direkt ergänzt, so hier bitte messe vorab deinen Türrahmen aus, so die drei Maße sind wichtig.
Ja.
Und das hat dann die Retourenquote extrem gesenkt und dann war das auch super profitabel und ist heute immer noch der Bestseller auf Amazon.
Also der Bestseller für diese, was hast du gesagt, 89 Euro?
Ja, genau.
Ja. Spannend. Das ist echt so ein Price Point, den habe ich auch aus meiner Erfahrung, wo Leute gerne auch noch einen Impulskauf machen. Bei 250, da muss man schon länger nachdenken.
Ja, da überlegt man länger. Da haben wir auch mal so eine Umfrage gemacht und die Leute müssen dann oft noch, weiß nicht, fragen noch die Frau, hey, kann ich die installieren zu Hause, ne? Ist ja auch, die hängt ja da auch irgendwie und nimmt ein bisschen Platz ein oder verunstaltet vielleicht so ein bisschen das Wohnungsbild. Ist aber auch ein Vorteil, man kann die halt auch abnehmen und dann kann man diesen Adapter quasi mit einem Bild oder so überdecken. Und dann siehst du die halt auch gar nicht in der Wohnung. Also auch so ein Produktvorteil.
Okay. Ja. Na geil, cool. Fun Fact, ich bin ja hier in München im Fitness First und da sehe ich auch immer, wie nennt man das denn, diese für Handstand, diese, wo du auf dem Boden hast, diese Grips.
Ah, die Parallettes oder Push-Up-Bars.
Ja, die also sehe ich da auch
Liegestützgriff,
immer. Genau. Mhm. Und ich glaube, die Ringe haben sie da auch von euch, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Kann sein, Also die Push-Up-Bars, Fitness First, da haben wir mal so einen Deal gemacht mit denen.
Ja.
Die haben, glaube ich, alle Studios damit ausgestattet.
Ja. Also ihr macht nicht nur B2C, sondern auch B2B quasi.
Ja, aber wenig. Das ist, weiß nicht, das ist unter 1%.
Okay.
Ja, ist sehr klein.
Okay. Spannend. Alright. Dann habt ihr diese zweite Klimmzugstange gelauncht. Ihr hattet auch diese Bänder, die habt ihr dazwischen nochmal gelauncht, gell?
Genau, das war dann direkt 2017 so.
Das war Mitte
2017 haben wir die gelauncht.
Klassische Bänder, die man so
kaufen
kann, nothing special.
Einfach als Unterstützung, viele schaffen ja noch gar keinen Klimmzug oder schaffen ein, zwei oder so, dass die sich halt auch steigern können mit verschiedenen Stärken.
Ja.
Haben wir dann die Bänder rausgebracht und ja, die laufen auch sehr gut. Also ist auch einer unserer Topseller.
Spannend. Okay, das heißt, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Kickstarter war Initiallösung, dann hat es sich wahrscheinlich rumgesprochen, auch durch die Communities, dann habt ihr organische Verkäufe, schätze ich mal, auch gemacht, weil die untereinander sich das empfohlen haben. Wann ging es los mit Performance-Marketing oder allgemein mit bezahlter Werbung?
Ich glaube, das war dann auch so 2017, Mitte 2017, schätze ich.
Ja,
sowas. Aber da waren wir auch noch super amateurhaft unterwegs, also wie gesagt, so, ich glaube, Traffic-Kampagne geschaltet, weil das irgendwie günstiger sein sollte mit irgendwelchen komischen Creators. Also damals hat man ja auch noch so komplexe Strukturen irgendwie aufgebaut, ne?
Ja.
Und du kennst es auch, so haben wir uns dann, glaube ich, auch kennengelernt damals so, mit, keine Ahnung, 100, 100 verschiedenen Adsets irgendwie und alles dupliziert und so voll wild. Aber ja, das waren so die Anfänge.
Und habt ihr dann nur Meta gemacht? Habt ihr auch Google gemacht, Influencer?
Nee, wir haben schon relativ zeitnah dann Google vor allem angefangen, weil es halt total Sinn macht, so wenn man viel Suchvolumen hat, ne, diesen Traffic abzufangen. Meta haben wir gemacht, ein bisschen Influencer, also Influencer und auch, ich sag mal so Nischenseiten, also es gibt ja viel Vergleichsseiten oder irgendwie Blogs, die Klimmzugstangenmodelle vergleichen, sowas, die sind alle angegangen, gucken, wie können wir mit denen kooperieren, mit dann Affiliate-Provisionen und so weiter, wenn die uns auf unseren Shop linken. Cool. Und ja, dann auch so ein bisschen organischer Content natürlich, ne, YouTube, Instagram, Facebook, damals eher noch Facebook. Ich glaube, Instagram kam dann erst so 2018, 2019.
Ja.
Das waren so die Anfänge.
Spannend. Und heute ist wahrscheinlich so Instagram der Hauptakquise-Kanal, oder? Das hat so ein bisschen geschiftet von Facebook, schätze ich.
Ja, also Instagram und Google sind eigentlich so die stärksten bei uns. Ja. Und dann, klar, alles ein bisschen YouTube, Organic oder auch über Influencer, E-Mail-Marketing, also CRM. Das ist eher für Bestandskunden natürlich. Ja. Und SEO. SEO ist auch ein starker Part bei uns. Ja.
Macht ihr das als, habt ihr einen Blog oder wie macht ihr das?
Blog zum einen und auch, klar, unsere ganzen Collection Pages, Produktseiten sind alle entsprechend optimiert, je nach Produkt-Keyword sozusagen. Und da kriegen wir auch sehr gut Traffic rein.
Okay. Ja. Cool. Nice. Das hört sich sehr solide an. Ich kann mir vorstellen, also wenn wir jetzt ein bisschen in der Timeline springen, 18, 19, 20, das waren wahrscheinlich so auch sehr intensive Jahre für dich, so wahrscheinlich viele Sachen neu gelernt
voll.
Was Marketing.
Fehler gemacht.
Viele, genau.
Ja, wie es halt so ist in der Anfangszeit, ne? Man lernt es ja eigentlich auch nirgendwo so, also vor allem nicht im Studium oder in der Schule, sondern man macht einfach viele Fehler. Wir haben auch sehr viele Fehler gemacht damals. Aber ja, man lernt raus und macht weiter und ich glaube, aus den Fehlern, oder eigentlich sehr gut, Fehler zu machen, weil daraus kann man eigentlich, da hatten wir immer die größten Learnings so, vor allem wenn wir dann Kohle verbrannt haben.
Lass uns da mal kurz reingehen, weil ich würde gerne mal deine Meinung wissen.
Ja.
Ich hatte letztens eine spannende Unterhaltung mit zwei Freunden, die sich gerade selbstständig machen und die wollten immer alles perfekt machen, was sie davon so ein bisschen abhält, die nächste Sache mal zu machen oder einfach mal loszulegen, immer muss alles perfekt sein. Und ganz große Angst vor Fehler machen. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt sehr viele Fehler gemacht, viel daraus gelernt. Was würdest du solchen Menschen sagen, die so ein bisschen Overthinking machen und so? Ich darf keine Fehler machen.
Ja, ja. Boah, ich glaube, man muss sogar Fehler machen, weil sonst kommst du auch gar nicht ins Handeln und in den Fortschritt, ne?
Ja.
Also man sagt doch immer so, lieber better done than perfectly planned oder so, ne?
Ja.
Es läuft eh auch immer anders so, wie man denkt und wenn man alles so bis ins kleinste Detail irgendwie plant, glaube ich, hält es einen extrem zurück, so überhaupt mal anzufangen und dann auch Fortschritte zu machen.
Ja.
Ja.
Sehe ich genauso wie du.
Und halt, dann ist natürlich auch wichtig, aus Fehlern lernen oder aus den Fehlern von anderen zu lernen. Geht ja auch, ne? Aber trotzdem muss man, glaube ich, viele Fehler trotzdem irgendwie mal selbst gemacht haben, weil man kann sie noch so oft irgendwie auch lesen oder in YouTube-Videos hören und so. Man, teilweise habe ich das Gefühl gehabt, wir müssen sie trotzdem einmal machen, um dann auf die Fresse zu fliegen. Uns dann nächstes Mal richtig zu machen.
Ja, Shoutout an meine Freundin, die mir die letzten 5 Jahre immer Tipps gegeben hat zum Mitarbeiter. Die ist Director of People, die macht so HR.
Ja.
Und die hat immer gesagt, Daniel, das musst du vermeiden. Und ich habe immer nur gesagt, ja. Und dann habe ich die Fehler selber gemacht.
Ja, ja.
Ich lerne auch nur durch Schmerz.
Voll. 100%, ja.
Aber ja, Fehler sind notwendig. Also Fehler ist sehr, sehr wichtig machen im Unternehmertum, wenn man wachsen will. Und genau, dann kam 2020. Ich glaube, das war dann für euch eine extrem spannende Zeit, oder? Wo dann Corona kam, wo Lockdown, die Gyms haben zugemacht.
Voll.
Wie war das für euch?
Ja, das war so auch von heute auf morgen natürlich, ne? Ja. Also wir waren davor auch noch sehr klein. Ich glaube, wir hatten irgendwie 1,3 Millionen Umsatz oder so 2019. Und dann 2020, ich erinnere mich noch, ich war da gerade in Brasilien, in Rio. Habe von dort aus ein paar Monate gearbeitet. Und genau, in Europa fing das dann schon an, so mit der Panik und mit irgendwie Lockdowns und so weiter. Beziehungsweise, nee, ich glaube, Italien war so das erste Land mit den Lockdowns. Weil ich kann mich noch erinnern, ich habe mich dann so bei Amazon auch eingeloggt und auf einmal war so unser kompletter Klimmzugbänderbestand war einfach komplett auf null.
Okay.
Ich dachte mir so, hä, haben wir irgendwie einen Preisfehler gehabt? So, weißt du, anstatt 14,90 vielleicht 1,40 Euro oder so eingestellt und so. Und dann habe ich geschaut, nee, irgendwie, wir hatten an dem Tag so tausende Sales.
Krass.
Weil eben in Italien der Lockdown anfing und die quasi komplett unseren ganzen Bänderbestand abgekauft haben. Ja, und dann ging es natürlich los, dann kam ja auch Deutschland und weitere Länder hinzu ja. Und dann bin ich auch zurückgeflogen und dann war halt nur noch Arbeiten angesagt. Wir hatten krass viele Bestellungen, das Lager ist komplett explodiert. Ja, das war auch ein interessantes Learning, weil wir halt dann so von, keine Ahnung, von den 1,3 Millionen auf über 6 Millionen in dem Jahr gegangen sind. Und es war schon turbulent, ja. Also auch mit der ganzen Logistik. Teilweise haben wir dann Vorbestellungen gemacht, weil wir halt auch nicht immer die ganze Ware da hatten. Ne? Und dann war der Container eigentlich schon verkauft, bevor er überhaupt bei uns im Lager war. Dann gab es aber auch wieder so Verzögerungen durch dieses ganze Containerstau und so weiter in Hamburg und auf den Seewegen.
Ja.
Und ja, da mussten wir die Leute wieder benachrichtigen, so hey, deine Ware kommt später. Und die waren natürlich alle ungeduldig, ne? Weil alle waren zu Hause und hatten irgendwie so nichts zu tun und wollten trainieren und hatten wahrscheinlich auch Angst, so ihre Gains, wie man so sagt, irgendwie zu verlieren.
Die Gains gehen wieder weg.
Und ja, manche haben dann auch bestellt und so, und, keine Ahnung, 3 Stunden später haben die angerufen, wann es verschickt wird.
Krass.
Weil die so ungeduldig waren. Und ja, es war eine wilde Zeit, ja.
Wie war das dann für dich als Unternehmer? Weil das ist ja auch ein hoher Druck, wenn man so will. Also es ist ja dann 5 bis fast 6-faches Wachstum in einem Jahr.
Das war schon.
Wenn ich da jetzt denke, man muss ja wahrscheinlich auch viele Mitarbeiter einstellen, viel mehr im Lager machen, mehr Produkte. Wie war das für dich?
Ja, voll. Ja, es war auch ein großes Learning für uns. Also auch so, dass die ganzen Strukturen halt auch mitwachsen müssen. Ne? Wir hatten davor noch gar nicht so richtig gute Unternehmensstrukturen und zwar halt alles so ein bisschen Freestyle. Und dann kamen auf einmal die ganzen Bestellungen rein und wir mussten halt auch immer schauen, dass alles rechtzeitig rausgeht. Und ich habe dann jeden Tag teilweise abends immer ins Versandportal reingeschaut, ging auch alles raus oder wurde irgendwas vergessen, weil wir dann eben auch immer diesen Misch hatten mit Vorbestellungen und direkt auf Lager. Und ja, es war auf jeden Fall sehr turbulent und ja, es war echt nonstop. Irgendwie haben wir gearbeitet, also Marketing, Lager, vor allem Einkauf, ne, die ganze Logistik, Kundenservice. Kundenservice ist komplett explodiert.
Glaube ich.
Wir waren davor, glaube ich. Ich glaube, ganz am Anfang hatte ich noch selbst den Kundenservice gemacht und dann hatten wir aber zum Glück schon den ersten Mitarbeiter. Der hat es aber dann auch nicht alles geschafft. Dann haben wir noch eine VA gehabt und irgendwie nur aus dem Lager hat noch mitgeholfen. Da hat man echt gemerkt, so wie wichtig auch Prozesse sind im Unternehmen.
Ja, vor allen Dingen dann jenseits der 1 Million pro Jahr, da sind Prozesse eigentlich essentiell.
Voll.
Und das heißt, es gab euch dann so einen krassen Turbo-Boost, wahrscheinlich für dich als Unternehmer auch. Du hast wahrscheinlich extrem viel gelernt in der Zeit.
Ja.
Auch hohe Drucksituationen. Ich meine, reisen konnte man dann eh nicht, das heißt, du konntest eh nur arbeiten.
Ja, ich fand es gar nicht so schlecht. Wir hatten eh so viel zu tun und es hat Spaß gemacht. Und wir wollten natürlich das Maximale dann rausholen, ne? Aus so einer Opportunity.
Ja.
Haben dann Gas gegeben. Ja, klar, hätten wir irgendwie immer unbegrenzt Warenbestand gehabt, hätten wahrscheinlich über 10 Millionen Umsatz machen können in dem Jahr. Aber war halt nicht so. Wir waren trotzdem, sag ich mal, guter Dinge oder das, was gut mitgenommen haben, so. Die Gesamtsituation war natürlich irgendwie auch chaotisch, ne? Und man hatte echt gar keinen Bock selber auf diese Lockdowns und so, aber. Ja. Fürs Business war es gut.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn du schon länger diesen Podcast anhörst und hier einige wertvolle Tipps rausgezogen hast, dann freue ich mich über jede Bewertung. Du zeigst mir damit, dass dir der Podcast hilft, sodass ich maximal Bock habe, noch weiter diesen Podcast zu betreiben und dir mehr wertvolle Episoden wie diese hier zu geben. Und das zeigt natürlich auch anderen Online-Händlern wie dir, dass es ein guter Podcast ist, der wirklich auch Mehrwert bringt. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Wie habt ihr das mit dem Cashflow gemacht? Weil wenn ihr so schnell wachst, das ist ja eigentlich ein Reinvestieren von jedem Euro, der vorne reinkommt. Wie habt ihr das gemanagt?
Also am Anfang oder generell ist ja E-Commerce super kapitalintensiv. Das war schon immer so ein Thema bei uns. Genau, bei Kickstarter eben war halt der Vorteil, dass wir das sozusagen vorab Bestellungen ja generiert haben und dann erst damit in Serienproduktion gehen konnten und dann eigentlich erst am Ende ausgeliefert haben. Also wir haben das Geld schon vorab bekommen. Mit dem konnte man dann auch so ganz bootstrappen so ein Jahr lang, mussten aber dann auch mal externes Kapital aufnehmen über einen Kredit, weil ich glaube, anders geht es kaum, wenn man wachsen will im E-Commerce.
Ja.
Genau. Außer man hat jetzt extrem krasse Margen und ist irgendwie super effiziente Marketing, aber ist sehr selten.
Ja.
Während Corona war das dann gar nicht so das Thema, weil wir halt die Lagerumschlagshäufigkeit war extrem. Also wir hatten die Ware ja schon oft verkauft, bevor die überhaupt im Lager bei uns war. Die war noch irgendwie im Container und war schon wieder abverkauft. Also es war eigentlich ein bisschen wie so eine Vorbestellung.
Ja.
Haben wir auch halt das Geld schon vorab bekommen. Und dann hatten wir natürlich auch, sag ich mal, sehr viel Cash auf der Bank durch dieses gute Jahr, dass wir dann auch wieder gut wachsen konnten.
Mhm.
Aber wir haben es dann trotzdem auch so gemacht, durch das, dass wir halt dann auch eine sehr gute Bonität hatten, haben wir trotzdem 2021 dann nochmal externes Kapital aufgenommen, weil es halt so super günstig war.
Voll.
Also es war, ja, es war ja, irgendwie ja. fast zum Nullzins.
Ja.
Irgendwie 0,04 oder so Zins. Also.
Ja.
Und es war auch sehr wichtig, weil wir halt dann weiterhin stark gewachsen sind und es kam auch mal so ein kleiner Dip eben nach Corona, ne, wo die Nachfrage ja halt zurückging und alle hatten irgendwie volle Lager, mussten extrem viel Lager so zwischenfinanzieren. Und da war es schon echt gut, dass man weiteres Kapital aufgenommen hat.
Wie habt ihr das wahrgenommen dann in der Zeit, wo so eine extrem hohe Nachfrage war? Wie war das dann im Marketing? Habt ihr gemerkt, der Neukundenpreis ist signifikant günstiger geworden? Wie war das so?
Ja, Neukundenpreis. Also wir haben teilweise sogar Kampagnen dann immer wieder ausmachen müssen, weil wir halt im Lager dann nicht nachgekommen sind und einfach auch nicht genug Ware hatten. Aber es war schon eine dankbare Zeit. Also egal eigentlich, wo wir Werbung geschalten haben, jetzt auch in Italien oder Frankreich, UK, es hat alles geil performt. Die CPAs waren super gering.
Ja.
Ja, mit dem heutigen Stand von unserem Marketing-Team hätte man da natürlich dann noch viel mehr rausholen können. Wenn ich so dran denke, oder auch die Budgets waren ja trotzdem noch klein damals, 2020 so, was wir ausgegeben haben. Von dem her, das war schon sehr geil, ja.
Weil das ist halt so das Spannende. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, ihr hattet dann offensichtlich zu der Zeit ein sehr relevantes Angebot für Leute, die gerne Fitness machen. Und Angebot und Nachfrage, das ist, wenn man das richtig timet.
Voll.
Pschuh. Ja. Geil. Mega. Und dann ging es ja irgendwann zum Glück wieder vorbei mit den ganzen Lockdowns, dann gingen die Gyms wieder auf. Du hast gesagt, da gab es einen kleinen Dip. Wie war es ein krasser Dip oder konntet ihr es gut abfedern?
Wir konnten es eigentlich dann so im Gesamten ganz gut abfedern, aber es gab schon einen Dip, klar, jeder hatte irgendwie die Lager voll, ne? Und auf einmal waren die Gyms wieder offen.
Ja.
Leute sind wieder rausgegangen, haben wieder draußen trainiert oder im Gym. Und ich glaube, der Markt war auch erstmal so ein bisschen gesättigt. Jeder hat dann, oder viele haben die Preise gesenkt, dann gab es extrem viel so Billigangebote, auch auf Amazon oder in anderen Shops. Also das hat man dann schon gemerkt, dass die Nachfrage zurückging. Aber ja, wir haben dann auch gut reagiert, haben halt weitere Produkte entwickelt, haben das Team ein bisschen umstrukturiert, uns noch breiter aufgestellt und so. Und dann konnte man das ganz gut abfedern.
Wenn du sagst, ihr habt weitere Produkte entwickelt, wie geht ihr da so vor? Bezieht ihr da eure Kunden ein, eure Community mit ein, dass ihr wisst, was der Markt will? Oder wie macht ihr das so?
Wir haben eigentlich mehrere Ansätze. Also zum einen machen wir genau regelmäßig Kundenumfragen, wo wir einfach so die Leute fragen, hey, welche Probleme hast du vielleicht noch momentan beim Training oder was stört dich so bei anderen Lösungen oder Anbietern? Um halt zu gucken, okay, was könnte man besser machen? Aber dann schauen wir natürlich auch so, was passt in unser Portfolio? Was macht irgendwie Sinn von den Margen halt auch, ne? Muss ja auch alles irgendwie durchkalkulieren und manche Produkte sehen vielleicht auf den ersten Blick sehr spannend aus, aber wenn man sich die dann anschaut, sind die irgendwie von den Logistikkosten extrem hoch. Zum einen zum Beispiel von Asien hierher, aber dann auch wieder von uns zum Kunde oder von Amazon zum Kunde.
Wenn sie groß und sperrig
sehr
sind.
Sehr groß, oder so. Sperrig, genau, viel Blumengewicht vielleicht oder viel Luft, die man eigentlich verschickt in einem Karton.
Ja.
Was ja auch gerade ins Ausland dann viel kostet. Das schauen wir uns so an. Dann natürlich generell die Gesamtsituation so, kann man an dem Produkt irgendwas verbessern so? Hat man irgendwie ein USP halt vor allem, ne? Weil ja, so Standardprodukte mittlerweile launchen ist halt echt schwer so. Haben wir jetzt auch mal versucht gehabt, so ein bisschen so Cashflow-Produkte, aber hat nicht funktioniert. Weil man halt merkt, heutzutage, du brauchst einfach ein super starkes Produkt mit starken USPs und halt auch eine starke Marke. Dass das funktioniert, ja. Also im Gesamten machen wir so eine Mischung aus Kundenumfragen, unserer eigenen Recherche und halt auch analysieren, was macht irgendwie finanziell Sinn.
Okay. Ab wann seid ihr international gegangen? Du hast ja jetzt gesagt, Italien habt ihr als Markt. Wann war so der Schritt? Ab welcher Unternehmensgröße?
Eigentlich waren wir schon relativ früh international, durch das, dass wir halt Kickstarter gemacht haben. Das war alles auf Englisch.
Ah, okay.
Genau.
Okay.
Sprich, wir haben da schon in über 20 Länder dann verschickt.
Ah, krass.
Und dann halt auch, als wir den Online-Shop gelauncht haben, haben wir, glaube ich, den auf Deutsch und Englisch gemacht. Sprich, und dann auch eben durch die SEO-Optimierung und so und durch High-Influencer und so weiter, kamen eigentlich schon immer viele Bestellungen auch aus dem Ausland. Aber wir haben jetzt das nie so richtig fokussiert, dass wir da so dedizierte Teams hatten, die zum Beispiel die Ads und alles dann auf Französisch oder Italienisch gemacht haben, sondern halt alles so ein bisschen aus einem Team. Von dem her würde ich sagen, ist unser Fokus schon so auf dem Dachmarkt. Mhm. Aber klar, wir haben diese Sprachen halt auch irgendwie mitgenommen und diese Suchanfragen, die es dort gibt, vor allem im organischen Bereich, ne? Hatten zwischenzeitlich auch mal ein Lager in den USA.
Okay.
So, genau, das war auch so ein bisschen so eine Spinnerei.
Wolltet ihr in den Markt reingehen?
Ja, wir hatten da extrem viel Potenzial gesehen, weil der Markt halt groß ist.
Ja.
Aber ist halt auch super umkämpft, extrem hohe Werbekosten. Logistisch auch ein super Aufwand, weil du ja zwei Lager hast. Du musst irgendwie in beide Lager immer deine Ware hinschicken. Ne? Brauchst auch irgendwie zwei Shopify-Stores mit getrennter Lagerbestandsverwaltung und so. Also das haben wir ein bisschen unterschätzt, haben das mittlerweile auch wieder eingestampft. Mittlerweile ist das eigentlich nur noch ein Zwischenlager für unser Amazon-USA-Geschäft und machen jetzt wieder alles aus Deutschland raus.
Okay.
Ja.
Okay. Wie ist so der Umsatzvergleich Amazon zu Shopify?
Wir sind jetzt so bei 50-50.
50-50, ja, ja. Okay.
Also Amazon ist auch schon noch ein starker Treiber bei uns,
ja.
Einfach weil halt super so viel Suchvolumen da ist dort und weil halt auch unsere Aktivitäten, sag ich mal, außerhalb von Amazon auch sehr beflügeln. Ne?
Also glaube ich.
Meta-Ads, Google-Ads, Influencer und so, Leute schauen ja trotzdem auch gerne auf Amazon.
Ja.
Und wenn sie sehen, okay, Produkt kostet vielleicht sogar gleich viel dort, und du kriegst noch gratis Versand oder so, oder der mal auch den Trust von Amazon,
ja,
dann hast du schon viele, die auf Amazon auch bestellen.
Ja,
aber für uns ist okay, weil es beflügelt auch wiederum das Amazon-Geschäft.
Ja.
Ist ja ein Ranking-System, sprich, je mehr du dort verkaufst, desto besser rankst du halt auch und bekommst dann wieder organische Sales. Also ja, ist irgendwie so ein Win-Win.
Ja. Ja, Amazon hat es einfach geschafft, das so richtig convenient zu machen.
Ja,
du kannst am Handy so mit einem Swipe bestellen, musst nichts eingeben. Schon geil.
Ja.
Lieben wir. Okay, geil. Dann seid ihr wahrscheinlich jetzt weiter gewachsen. Wo steht ihr jetzt gerade?
Letztes Jahr haben wir so die 10 Millionen Umsatz geknackt.
Cool.
Und wollen dieses Jahr auf 14 hoch.
14.
Sowas. Also gesundes Wachstum. Wir wollen jetzt nicht super schnell wachsen oder irgendwie so Hyperscaling.
Ja.
Jedes Jahr irgendwie Umsatz verdoppeln.
Ja.
Ist zum einen, glaube ich, schwierig bei unserem Case und ja, oft leiden halt dann auch so die Strukturen darunter, ne, oder es können dann auch schnell mal Probleme entstehen, wenn man so zu schnell skaliert.
Ja, Produktqualität oder Prozesse oder Fulfillment, Supply Chain,
ja,
kann ja alles passieren. Das kann
einem auch um die Ohren fliegen, ja.
Ja, ja, ja. Spannend. Ja, cool. Okay, das heißt, wir haben jetzt heute Mitte 2025. Wie hat sich jetzt das Produktportfolio verändert? Was hattet ihr jetzt da noch so für Produkte gelauncht dann die letzten zwei Jahre?
Wir hatten noch die Parallels zum Beispiel gelauncht. Das sind so Minibarren, Liegestützgriffe, verschiedene Klimmzugstangen, Modelle. Also wir haben jetzt eigentlich alles so im Sortiment von Türe, Decke, Wand, Outdoor.
Okay.
Alles am Start. Muscle-Up-Bar, sowas haben wir noch gelauncht.
Geil.
Schlingentrainer haben wir auch mal versucht, so in die Kategorie reinzugehen.
Mhm.
Aber hat noch nicht so funktioniert, muss man ehrlich sagen. Sehr umkämpft halt auch und stark dominiert so durch TRX.
Mhm.
Und wir haben noch eine zweite Marke dazu gekauft vor zwei Jahren.
Ah.
Genau, eine Klettermarke. Clevo Climbing heißt die.
Mhm.
Weil es halt auch ja von den Produkten doch irgendwie sehr ähnlich ist. Ist auch für Heimtraining. Ist zwar ein bisschen eine andere Zielgruppe mit den Kletterern, aber die Produkte sind eigentlich auch, ja, kann man sagen, ähnlich aufgebaut aus Stahl, Holz und so weiter. Hat sehr gut reingepasst, darum haben wir das bei uns quasi integriert.
Erzähl mal drüber, wie kam es dazu, wie sieht sowas aus, ihr habt es dann gekauft als Marke, ja, die ganze Firma, wie war das so?
Also jetzt wahrscheinlich nicht so, wie man sich es klassisch vorstellt, so mit M&A-Berater und allem, sondern es war so ein totaler Zufall, der Gründer davon, der hatte uns per E-Mail angeschrieben, weil der uns kannte über, ja, ich glaube Social Media oder so, oder hat uns irgendwie schon ein bisschen länger gefolgt, also so unsere Journey bei Pull-Up & Dip. Und dann hat er uns angeschrieben, ja, ob wir Interesse hätten, das zu kaufen, weil er irgendwie raus möchte. Er hat eigentlich erst Vollzeit quasi Konstrukteur bei einer Firma und ja, hat irgendwie nicht mehr die Zeit, das Ganze weiterzuführen. Es war auch nicht profitabel. Er wurde dann auch Vater und hatte eigentlich nicht mehr so die Zeit. Und er hat halt noch alles so selbst gemacht, vom Produktentwicklung, Einkauf, die Dinger noch selbst in der Garage und so zusammengeschraubt, verschickt, jedes einzelne Paket zur Post gebracht.
Ich sehe schon das Pattern in der Garage.
Ja, ja, genau. Und ja, dann wollte er das loshaben. Wir haben uns das angeschaut, die Mail. Ich hatte die fast schon gelöscht eigentlich.
Okay.
Aber dachte, okay. Der hat so direkt die Assets und so aufgelistet. Und ja, ich habe mir die Produkte angeschaut und fand die eigentlich ganz spannend, weil die so einzigartig aussahen. Also ich hatte sowas davor noch nie gesehen.
Wenn du es beschreiben würdest für die Zuhörer, was ist es für ein Produkt?
Das sind verschiedene Klettermodule für zu Hause. Also die kann man an die Türe machen, an die Wand oder an die Decke. Und dann hängt man da so sein Hangboard meist ein. Also Kletterer, die trainieren oft an so einem Hangboard, wo man dann so Fingerkrafttraining macht. Kann aber auch Klettergriffe, Lapisbälle, eine Klimmzugstange und so weiter ranmachen.
Okay.
Also kann die relativ individuell bestücken und da halt, ja, seine Kletterkraft trainieren. Und genau, wir haben uns das dann angeschaut, sind dann auch zu ihm nach Hause gefahren. Er kommt auch vom Bodensee. Mhm. Und der hatte auch alle quasi Module bei sich in der Wohnung montiert. Ich glaube 7 Stück oder so.
Geil.
Das sah sehr wild aus. Aber ja, die haben uns direkt sehr gut gefallen. Die waren super hochwertig, so aus Holz, Metall, cooles Design. Und ja, dann haben wir gesagt, hey, das passt eigentlich gut zu uns rein. Wir haben uns dann auch angeschaut, weil wir eben halt von Pull-Up & Dip schon die Lieferanten sozusagen hatten. Mhm. Haben die dann angefragt, konnten natürlich auch die EK-Preise stark senken. Und wir fanden es auch schon sehr spannend, weil die Produkte relativ hochpreisig sind. Mhm. Also auch hoher AOV, fast 300 Euro, was es halt auch im Marketing spannend macht für die Neukundenakquise. Und genau, dann haben wir das gekauft, haben das quasi bei uns in der Firma integriert. Also es ist nach außen, es ist eine zweite Brand.
Mhm.
Aber gleiche Firma im Hintergrund, gleiches Lager.
Also Asset-Deal.
Ja, oder? Genau. Ja. Genau. Ja. Unterschiedlicher Online-Shop, aber sonst im Hintergrund. Ja. Gleiches Team, alles gleich.
Sehr, sehr cool.
Ja.
Also auch hier auch so ein bisschen strategische Acquisition,
neue
Zielgruppe quasi aufgemacht damit,
ja,
oder?
Ja. Ja, doch, kann man sagen.
So ein bisschen.
Ja, ja. Ja. Auch nochmal unabhängiger so von der Gesamtsituation, ne? Wenn man halt eine zweite Brand hat mit einer zweiten Zielgruppe.
Ja.
Auch läuft alles über Shopify, also da sind wir eigentlich 99% kommen die Sales über Shopify, was auch sehr wertvoll ist, würde ich sagen. Für die Kundenbindung und so. Und, ja.
Wie groß war das da so vom Umsatz her am Anfang, als du es gekauft hast?
Ah, das war super klein. Ich glaube, er hatte im besten Jahr 30.000 Umsatz.
Okay.
Ja.
Ja.
Also schon. War noch sehr klein.
Hast du dann quasi direkt Potenzial erkannt und dann für einen guten Deal akquiriert. Cool. Nice.
Doch.
Wie hat sich das jetzt entwickelt? Wie verkauft man das? Machst du da Facebook-Ads oder was machst du? Wie geht das?
Ja, wir machen da viel Meta-Ads.
Ja?
Tatsächlich eigentlich in ganz Europa auch und in den USA. Cool. Das ist so der Haupttreiber. Einfach Push-Marketing.
Mhm.
Arbeiten mit Influencern zusammen. Kletter-Influencer, Boulderer, die das Produkt bewerben. Und was nutzen wir noch? Google. Ja, Google ist das Suchvolumen nicht so hoch, also da geht nicht so viel. Aber trotzdem suchen Leute irgendwie nach Hangboard-Training, Klettertraining zu Hause, Fingerkraft stärken und so weiter. Die greifen wir noch ab. Ja. Und jetzt testen wir noch gerade ein bisschen so YouTube-Ads, was da so geht. Aber Meta ist schon noch der Haupttreiber.
Gibt es da irgendwie speziell bei dem Produkt eine Saisonalität, dass die Leute es eher im Sommer kaufen oder eher im Winter oder so?
Winter ist ein bisschen stärkerer, weil natürlich, ja, Leute, denke ich, sind nicht so viel draußen beim Klettern am Fels oder so. Und haben vielleicht auch nicht immer Bock, in die Halle zu gehen, so fürs Krafttraining dann. Drum ist da der Winter stärker. Aber wir haben eigentlich das ganze Jahr über ein ziemlich gutes Geschäft, weil irgendwie Krafttraining muss man immer machen, im Klettern auch. Und du hast halt auch nicht immer die Zeit, irgendwie jetzt in die Halle zu fahren und dort zu trainieren, sondern du kannst halt auch smart zu Hause deine 20 Minuten trainieren. Drum macht es eigentlich für jeden, der bisschen ambitioniert ist, macht es eigentlich Sinn.
Ja, sonst verliert man die Gains.
Ja.
So ist es. Geil, okay, nice. Wie siehst du so die Zukunft von Pull-Up & Dip? Wie geht es so weiter? Was ist so Produktportfolio? Wollt ihr eine andere Marketingstrategie machen? Wie sind so die nächsten Steps bei euch?
Also wir sehen jetzt noch viel Potenzial in der strategischen Produktentwicklung. Mhm. Einfach noch neue Produkte rausbringen, die gut in unser Portfolio passen. Wir bringen jetzt bald auch so ein Dip-Modul raus für diese Türklimmzugstange, was unser Topseller ist.
Mhm.
Und einfach weitere coole Produkte rausbringen. Dann wollen wir noch so das Thema Retention, sag ich mal, optimieren. Weil wir wissen es alle, ich glaube, der beste Retention-Treiber, dass Leute halt weitere Produkte kaufen und einfach dranbleiben, ist, dass die Erfolge feiern beim Training. Mhm. Und sprich, man muss die Leute gut beim Training begleiten, denen Tipps an die Hand geben, ihnen genau zeigen, wie sie trainieren sollen. Und ja, da machen wir jetzt, entwickeln wir gerade eine App, wo wir alle unseren Trainingscontent in einer App sozusagen den Leuten bereitstellen, dass die dann, je nachdem, welches Produkt sie gekauft haben, halt auswählen können. Ich habe das Produkt gekauft und kann die und die Übungen machen, das und das ist der Plan dazu. Das ist noch ein größeres Projekt. Dann natürlich die Internationalisierung, kann man auch noch angehen. Wie gesagt, wir haben das ja bisher, lief das halt so mit, ne, durch die Anfangsphase bei Kickstarter. Aber man könnte danach dann noch viel machen und wirklich ein Team aufbauen, das gezielt dann für Frankreich, für Italien und so weiter Ad schaltet, Influencer akquiriert aus diesen Ländern. Das ist noch ein Step. Ja, das reicht eigentlich schon. Das sind eigentlich schon so die größten. Das
sind auf jeden Fall große Hebel, ja. Und ja. Wenn wir es gerade im Vorgespräch auch von AI hatten, so mit Übersetzungen und Content oder sowas, da kann man heute ja ganz andere Sachen machen.
Ja, macht das Leben auf jeden Fall dann einfacher, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Wagt ihr euch nochmal an die USA mit Pull-Up & Dip?
Also wir sind dort noch aktiv, aber rein jetzt über Amazon. Mhm. Also Kleinprodukte, die wir über Amazon dann direkt an den Kunden verschicken. Den Rest verschicken wir halt aus Deutschland raus, also alles so größere. Aber ich würde das schon nochmal gern irgendwie einen Versuch machen. Muss man halt gucken, wie man das dann vorbereitet und auch, dass man da nicht den Fokus verliert und sich irgendwie die Finger verbrennt. Ob es dann ein eigenes Lager ist, mal schauen, oder ob man vielleicht über einen Handelspartner oder so arbeitet. Das werden wir dann noch schauen. Aber wir haben ja noch so viel Potenzial in Europa. Also ja, das wollen wir erstmal noch abschöpfen, bevor wir dann da direkt drüber gehen.
Sehr, sehr cool. Nice. Jetzt hast du eingangs erwähnt, du bist ja gelernter Ingenieur, du hast studiert.
Ja, genau.
Genau, ja. Und ich habe, bevor wir uns heute getroffen haben, habe ich ein bisschen über dich recherchiert. Mhm. Und du bist, glaube ich, CMO bei euch auch.
Ja, ja.
Genau, also Co-Founder und CMO. Genau. Wie war jetzt so deine Reise vom Ingenieur zum Marketer, wenn man so will? So die letzten, was waren das jetzt?
9 Jahre.
Neun Jahre, ja. Wie hat sich das jetzt so, oder wie hast du jetzt so diese Reise erlebt? Du hast ja am Anfang was ganz anderes gemacht eigentlich. Und jetzt bist du hier auch im Marketing tief drin.
Voll, ja. Ja, ich habe Wirtschaftsingenieur studiert, genau. Mhm. Und bin dann eigentlich so in die Rolle irgendwie reingewachsen. Also ich hatte, kann man sagen, keine Vorkenntnisse jetzt im Marketing dann. Wir haben dann halt einfach dieses Produkt gestartet. Michael hat den technischen Part übernommen, weil er halt ja gelernter technischer Zeichner ist und da er seine Stärken hat. Und auch im Einkauf. Und ich habe dann halt gesagt, ja, ich mache unser Marketing, bringe mir das alles selber bei. Viel, ja, teilweise Bücher gelesen, YouTube-Videos geschaut, mit anderen Gründern ausgetauscht. Und halt einfach so Learning by Doing, ne? Das war, glaube ich, immer so der größte Hebel. Einfach mal machen, daraus lernen, optimieren, weitermachen. Ja.
Und du hast dann auf dieser Reise, und so haben wir uns ja damals auch kennengelernt, diesen E-Commerce-Stammtisch gemacht. Das war, ich glaube, Schwanthaler Höhe in so einem bayerischen Lokal, so im Rückzimmer oder irgendwo da hinten im Eck. Und das weiß ich noch, wie das da so losging. Mhm. Was war da so für dich der Grund, dass du das gestartet hast?
Also es gab ja schon so einen Stammtisch vom Timo Bock, weiß nicht,
für Amazon,
den kennt, genau, für Amazon rein. Aber mich hat halt eigentlich eher dann dieser Online-Shop-Part interessiert. Und da gab es irgendwie nichts in München, wo man sich einfach auch mal mit anderen austauschen kann. Und dann hatte ich, glaube ich, zufällig irgendwie einen Podcast von dir gehört, auch mit jemand anderem. Und dann hast du ja so erwähnt, ja, du kommst auch aus München. Dann habe ich dir mal geschrieben, hey, lass uns doch mal treffen und austauschen.
Ja.
Und gleichzeitig wollte ich auch irgendwie so ein Meetup schaffen für Gründer in München. Und ich glaube, du warst dann einer der ersten Speaker, den ich auch eingeladen habe.
Ne? Und ich hatte die Hosen voll.
Ja, ja. Also so kam das eigentlich total spontan.
Ja.
Wir hatten dann ein paar Meetups, verschiedene Speaker da. Aber ja, irgendwann hat dann auch so ein bisschen das operative Geschäft dann wieder eingeholt. Mhm. bei mir. Und dann lief es doch, oder ist es doch so ein bisschen unter den Tisch gefallen, das halt regelmäßig zu machen, weil du dann doch immer organisieren musst, Speaker finden und alles. Und ja, jeder kennt es, wenn du so eine Firma aufbaust, hast du eigentlich gar nicht so die Zeit dafür.
Ich weiß noch, als du mir damals geschrieben hast, wo wir da in Kontakt waren und hey, Dani, willst du da nicht über deine Kampagne da sprechen? Mhm. Ich hatte irgendwie eine Facebook-Kampagne.
Ja, genau.
Ich hatte die Hosen voll. Ich hatte 13 Gründe, um nicht Ja zu sagen.
Geil.
Und dann habe ich es einfach gemacht.
Ja. Aber hat man dir nicht angemerkt, tatsächlich?
Aber ich war geisteskrank nervös. Ja. Das war mein erster Speaking-Gig.
Okay.
So im E-Commerce. Krass.
Ja.
Ja. Also du hast mich eigentlich dahin bewegt. Und nach diesem Ding, oder vielleicht auch kurz davor oder so, das war so die Zeit, wo ich dann mit meinem Podcast angefangen habe.
Ja.
Fand es cool, wenn man dann, man hat es ja gemerkt auf deinem Event, das Feedback, was da kommt, man unterhält sich mit den Leuten und das, weiß nicht, das ist geil.
Ja, das war schon cool doch.
Ja, cool, aber verstehe ich. Und dann operativ, Firma wächst, viel Fokus und dann irgendwann das dann beendet oder halt nicht weiterverfolgt.
Genau, nee. Hatte einfach da auch nicht mehr die Zeit, das regelmäßig zu machen. Und ja, kamen auch dann viele andere Events irgendwie auf. Die waren jetzt zwar nicht so in München, aber irgendwie, weiß nicht, Seller Barcamp und E-Commerce Night und so weiter. Und dann muss man halt trotzdem schauen, wo ist so sein Fokus. Ne? Ist man Unternehmer und bringt das Unternehmen voran oder ist man so Eventveranstalter und macht sowas?
Ja.
Und dann war bei mir eher das Erstere der Fall.
Ja, voll. Vielleicht lass uns noch über ein anderes Thema sprechen. Du hast jetzt gesagt, du hast ja jetzt intern auch ein gutes Team aufgebaut, starke Leute. Wie sieht denn so dein Marketing-Team aus? Was hast du da für Rollen? Mhm. Wie lange hat es auch gedauert, das aufzubauen? Gerne da mal so ein bisschen rein.
Ja. Wie lange hat es gedauert, es aufzubauen? Also ja, so richtig das Team ausgebaut, dass es, sag ich mal, außer mir auch noch andere Leute waren wann haben wir das angefangen? Ich glaube so mit Corona dann, glaube ich so 2020 kam dann, glaube ich, der erste Marketing-Mitarbeiter.
Was war das für eine Rolle?
Der war so, ja, so Creative Strategist, der war ich so ein bisschen so ein Generalist, der konnte auch Grafiken, der konnte Copywriting, ja, der war ich so ein bisschen ein Generalist. Ich glaube, man braucht am Anfang eh wahrscheinlich ein bisschen eher so die Generalisten, weil du hast ja nie nur einer, der dann irgendwie komplett E-Mail-Marketing macht, ne? Sondern du brauchst irgendwie einer, der Creatives kann, E-Mail-Marketing, Shop vielleicht, Zielgruppenverständnis so. Ich glaube, am Anfang braucht man immer auch ein bisschen Leute, die irgendwie alles können.
Ist so.
Ja. Und dann, je größer man halt wird, so war es bei uns jetzt auch, desto mehr hat man dann Spezialisten. Also jetzt haben wir zum Beispiel jemanden für Influencer-Marketing, auch relativ neu dabei, Influencer-Marketing. Dann jemand für E-Mail-Marketing. Das ganze CRM, dann so Shop-Optimierung, generell, das mache ich noch viel, auch mit einer Agentur zusammen.
Cool.
Und dann natürlich unser Creative-Team, also Creative Strategist, ein Teamlead und dann, ja, was haben wir, vier Team-Member, die zuarbeiten.
Media Buyer,
genau, das haben wir jemand extern. Das macht, glaube ich, noch Sinn, das outzusourcen. Bis man vielleicht irgendwann sagt, okay, man holt es auch in-house, aber sonst Creative Team ist komplett in-house. Klar, muss jemand Skripte schreiben, ne? Filming, Editing, sehr aufwendig alles, gerade für zwei Brands.
Ja.
Dann haben wir noch eine Grafikerin, die auch Produktbilder macht, Statics und so weiter. Alles Mögliche. Habe ich immer vergessen. Ja, gewisse Werkstudenten, die noch zuarbeiten. Ich glaube, das war es so vom Aufbau. Ja, und Google Ads, stimmt, aber das macht extern in Freelancer.
Wie war das für dich dann so von, also zuerst vom Ingenieur zum Marketer, aber jetzt natürlich dann auch das Thema Leadership auf einmal auf dem Tisch zu haben? Wie ist das so für dich?
Ja, ist auch nicht einfach. Ne? Du kennst es wahrscheinlich auch. Also
ich habe graue Haare, davon bekommt man Spaß.
Blonde. Nee, man lernt es ja eigentlich auch nirgends. Also man muss es irgendwie, denke ich, auch Learning by Doing machen. Klar gibt es vielleicht auch Coaches dafür oder irgendwelche Seminare, aber letztendlich muss man wahrscheinlich auch es einfach mal machen, die falschen Leute einstellen auch, daraus lernen, viele Gespräche führen. Ist für mich auch noch so ein Lernprozess, muss ich sagen. Also ich bin da noch nicht so der Experte. Michael und ich, wir haben das mal einfach gemacht so und halt, ich glaube, wir haben es nicht schlecht gemacht, aber ja, man kann da schon noch viel rausholen, so wie man mit Leuten kommuniziert, wie man auch jeden happy macht, auch
Feedback gibt,
Leute lobt, ne? Das vergisst man auch oft so, dass man halt alles so für selbstverständlich hält und aber dass man halt auch die Mitarbeiter lobt und ja, da müssen wir noch viel lernen auch, denke ich. Aber ich glaube, unsere Teamdynamik ist super, also alle haben richtig Bock zu arbeiten.
Wie viel seid ihr, 14, 15?
Wir sind jetzt insgesamt mit den Lagerkräften 20 Leute oder 22 Leute.
Ah, cool, ja. Stark. Ja. Genau. Gute Größe.
Ja.
Cool. Habt ihr schon Manager-Ebene?
Ja, haben wir jetzt so eingeführt, eben mit Teamleadern und auch, klar, Lagermanager ist quasi die Überebene. Dann Einkauf gibt es ein Teamlead und genau, Marketing.
Ja, ja. Ja. Ich habe so die Erfahrung gemacht, ich habe auch einen Businesspartner, Emanuele. Mhm. Wir haben es Mitarbeiter so bis zu 17 hochgetrieben und haben gemerkt, Alter, zu zweit kannst du das nicht managen. Mhm. Und so aus meiner Erfahrung, guter Sweet Spot sind so 5 bis 10 Leute pro Manager.
Ja, so habe ich es jetzt auch gemacht, dass ich dann einen Teamlead eingeführt habe, der dann wiederum 6, 7 Leute managt, also eigentlich unser komplettes Creative Team und auch die Werkstudenten, dass ich halt nur mit ihm eigentlich überwiegend kommuniziere und er dann wiederum ans Team delegiert und so weiter. Ja, weil sonst gibst du irgendwann über 10 Leuten Feedback und so und dann kommst du nicht mehr zu deinen eigentlichen Aufgaben.
Been there, done that. wo ist für dich so der größte Vorteil, dass du sagst, okay, du hast das jetzt intern aufgebaut im Vergleich zu, du hättest es einfach abgeben können an der Agentur?
Also Thema Creative jetzt oder?
Genau, das ganze Marketing im Endeffekt.
Bei uns ist halt auch das Thema, wir haben relativ erklärungsbedürftige Produkte. Mhm. Sprich, es ist gar nicht so einfach, das einfach mal einer Agentur zu geben, dass die dann die richtige Location finden, wo man halt auch die Produkte anwenden kann, die richtigen Models haben, die dann auch noch entsprechend die Übungen können, das heißt jetzt so mit Klimmzügen, Dips oder auch mit dem Klettern. Mhm. Also da wird schon sehr dünn, so Leute dann zu finden, die halt Creator, die dann auch richtig klettern können, ne, und diese Fingerkraft und so haben. Und ja, ich glaube auch intern haben wir einfach das beste Kundenverständnis, wie wir nach außen kommunizieren müssen, dass es halt auch authentisch wirkt. Von dem her, wir hatten das auch mal mit einer Agentur getestet, aber haben direkt gemerkt, nee, wir müssen das in-house holen. Bei unserem Case macht das viel mehr Sinn. Genau, weil wir eben das Produktverständnis halt auch haben, Zielgruppenverständnis. Ja.
Ja, cool. Ich habe vorhin bei euch in die Meta-Ads-Library geschaut. Ich bin da sehr neugierig immer. Ja. Und du bist ja auch ein paar Ads zu sehen. Du machst da auch so ein bisschen Gründer.
Ja, ein paar Retargeting-Ads bin ich noch drin. Sonst sitzt eher so der Chris vor der Kamera, also unser Creative-Team-Lead. Ja. Aber ich glaube, in ein paar Retargeting-Ads bin ich auch noch drin.
Ja, User-Generated Content und sehr nativ aussehende Ads und so, ja. Cool. Was kannst du teilen, was funktioniert so am besten so von der Art von Werbung? Sind es irgendwie Grafiken, Videos, eine bestimmte Art von Video?
Bei uns schon Videos mit Abstand, weil es halt, wie gesagt, einfach sehr erklärungsbedürftig ist und man jetzt, sei es eine Klimmzugstange oder auch ein Klettermodul, kommt einfach in einem Video viel cooler rüber, wie irgendwie in einem Static nur. Ja. Zum Beispiel bei Klevo ist halt auch, du musst es einfach sehen in der Anwendung, so, weil du das, wenn du das noch nie davor gesehen hast, dann checkst du an einem Bild eigentlich vielleicht gar nicht, was das überhaupt ist. Mhm. Von dem her Videos. Und dann haben wir eigentlich so einen breiten Mix. Also klar, teilweise UGC-Content mit authentischen Creatern funktioniert schon lange, funktioniert immer noch, vielleicht nicht mehr ganz so gut. Dann machen wir auch viel so, oder haben wir jetzt angefangen, so, ich nenne sie mal Messe-Ads. Mhm. Also wenn wir irgendwie auf einer Messe oder so waren oder auf einem Event, dass wir das halt auch medial begleiten und dort Ads drehen, was einfach nochmal ein anderes Feeling gibt und, glaube ich, auch mehr Trust vermittelt, wenn man sieht, okay, die sind da irgendwie auf einer Messe, das ist nicht nur eine kleine Butze, sondern da steckt was dahinter, Leute im Hintergrund und so weiter. Man kann auch sehr gut halt Kundentestimonials dann abdrehen.
Geheimwaffe.
Genau, auf so Messen einfach von Leuten befragen, die die Produkte nutzen.
Cool.
Dann machen wir auch viel, sag ich mal, intern Ads mit Teammembern, also vor allem der Chris vor der Kamera oder die Leonie, unsere Werkstudentin, die ist auch Profikletterin, die ist sehr viel vor der Kamera, weil sie halt einfach die Produkte am besten erklären kann, sprich sie macht Product Demonstration Ads, wo sie einfach zeigt, wie sie das Modul sozusagen in der Anwendung nutzt und was es für Vorteile hat, was vielleicht auch die Probleme sind bei bestehenden Lösungen und welche Probleme halt unser Produkt löst.
Cool.
ja, ich glaube, das sind so die Hauptformate. Wir haben mal so eine Gründer-Ad anprobiert. Mhm. So ein bisschen mit mir vor der Kamera und dann auch Szenen aus dem Lager, Szenen aus dem Office, was wir so machen. Also so ein bisschen die komplette Journey. Hat bei uns aber nicht so stark funktioniert wie jetzt reine Produkt-Ads. Mhm. Weil ich glaube, der Grund ist, die Leute, also die sehen eine Ad und wenn du die dann auf eine Collection leitest, sind die vielleicht erstmal so ein bisschen verloren, weil die gar nicht wissen, welches von diesen Produkten ist jetzt das Richtige für mich. Versus wenn man eine Produkt-Ad hat, direkt auf die Produktseite leitet, haben die halt gar nicht mehr so viel Auswahl, sondern ja, haben eigentlich direkt sozusagen das Produkt vor sich und können dann eher diesen Impulskauf machen, wie wenn man halt viele Produkte in der Ad hat und die sich sowas raussuchen müssen.
Ne? Voll, ja.
Ja, also es war so ein Learning auch bei uns. Lieber einzelne Produkte bewerben, wie irgendwie so eine allgemeine Ad, wo dann sehr viele Sachen vorkommen und dann irgendwie auf eine Collection leiten, wo die Leute dann wieder sich's raussuchen müssen. Das ist oft schon zu kompliziert.
Ja. Ja. Ist total spannend. Es kommt auch komplett auf den Case an. Ich hatte vor 2 Wochen in deinem Stuhl, wo du jetzt sitzt, da war Chris Ertl, der Gründer von Mella oder Co-Founder von Mella. Mhm. Und Supermarketer. Und er hat zum Beispiel gesagt, immer Traffic auf Collection schicken. Okay. Ich teile nicht die Meinung.
Ja,
meine Meinung ist, es kommt wirklich drauf an.
Es kommt drauf an, ja.
Was passiert da vorher? Muss ich da viel erklären und was ist es für ein Produkt und so? Mhm. Es kommt einfach auf den Case drauf an.
Ja, muss man testen.
Ja.
Ja.
Habt ihr mal irgendwie spezielle Landingpages ausprobiert? Irgendwelche Salespages, Listicles?
Ja, sind wir gerade dran. Also wir machen jetzt gerade dieses Projekt mit einer Landingpage, dass wir so ein Set geschaffen haben, sag ich mal, mit unseren Top-Sellern. Das sind dann 4 Produkte, mit denen ihr euch ein komplettes Home-Workout machen kannst für den ganzen Körper.
Cool.
Und das werden wir jetzt auch über eine Landingpage dann bewerben. Mhm. Startet jetzt, ja, nächste Woche, wo wir halt die Leute nochmal emotionaler abholen und auch mehr Content geben mit Videos und so weiter. Genau das. Ansonsten, ja, Thema so Listicles, Advertorials gehen wir auch gerade rein. Mhm. Ist auch ein sehr interessanter Ansatz, glaube ich, auch für Google Ads. Ne?
Wo siehst du da so für dich den Vorteil so mit Landingpages?
Ich glaube, du holst vielleicht auch eher nochmal einen sehr kalten Traffic ab. Jetzt gerade bei dem Case, den wir so uns andenken, also Leute, die vielleicht noch gar nicht trainieren, uns auch gar nicht so auf dem Schirm haben, also noch so super weit oben sind im Funnel, dass man die eher mit sowas Emotionalem oder diesem Problemlösungsansatz abholt, wie mit diesem, ja, hier ist unser Produkt und wir sind die Besten und kauf, sondern ich glaube, die sind noch gar nicht so problem-aware quasi und man muss die noch schulen sozusagen.
Vor allen Dingen auch bei euren Produkten, wenn du sagst, sie sind sehr erklärungsbedürftig, kann man mega geil machen mit so Landingpages.
Genau, das auch. Ja. Du kannst halt auch noch viel mehr Infos kommunizieren, du kannst die Leute, glaube ich, emotional ganz anders noch abholen mit Testimonials, mit vielleicht auch vorher, nachher, je nachdem, wo sich das eignet. Ne?
Geil.
Ja. Nice. Ja, ich bin gespannt, wie das funktioniert.
Sehr nice. Musst du dann berichten.
Erstmal.
Haben wir hier Volume 2.
Ja.
Cool, alright, nice. Ansonsten, gibt es von deiner Seite her noch so ein Thema, was du gerne noch besprechen würdest, ein spannendes Thema, was dich gerade vielleicht interessiert als Marketer, als Unternehmer?
Was ist gerade so der...
Wie ist AI zum Beispiel bei euch? Ist das ein Thema?
Ist schon auch ein Thema, doch.
Wie äußert sich das?
Ja, wir nutzen es viel eigentlich im Creative-Prozess, also für Skripte-Ideen, für Copies, für teilweise auch schon Übersetzungen. Also auch mal, man kann ja auch eine Video-Ad übersetzen. Sogar selbst wenn jemand spricht, so UGC, das funktioniert teilweise auch schon ganz gut. Da nutzen wir es viel. Dann klar, Copywriting im E-Mail-Marketing oder für Amazon Produktbeschreibungen und so weiter.
Macht ihr so Product-Shots auch, Bilder?
Haben wir auch schon getestet, ja. Also stimmt, es kann auch ein aufwendiges Shooting ersetzen. Zum Beispiel haben wir halt oft den Case, okay, wir müssen irgendwie das Produkt Indoor shooten und halt auch Outdoor. Und im Worst Case ist es dann noch irgendwie jetzt wie eine Muscle-Up-Bar, die man noch an die Wand schrauben muss. Da muss noch jemand finden, der Bock hat, die quasi bei sich permanent dann hinzuschrauben.
Der auch ein Muscle-Up machen kann.
Und das auch noch,
das kann auch nicht jeder.
Drum ist es da zum Beispiel hilfreich, wir shooten das nur Indoor und machen dann mit AI ein Outdoor-Bild auch draus, dass man auch sieht, okay, du kannst es auch an einer Außenwand befestigen. Das haben wir jetzt gemacht. Ja, das sind so Cases. Ne? Also bei uns ist es ein bisschen komplizierter eben, weil es halt sehr erklärungsbedürftige und auch komplexe Produkte sind. Das kannst du jetzt nicht so einfach darstellen wie vielleicht eine Proteindose, die du dann an den Strand oder so packst. Das ist bei uns noch nicht so der Fall. Aber wo es geht, eigentlich nutzen wir das schon. Oder was ich auch immer spannend finde, ist so das Thema mit, muss ja trotzdem auch ehrlich sein, oder wenn man so, man schaut immer auch viel auf andere, ne, auf andere Brands und so, oder ich glaube viele vielleicht, die auch starten, die sind dann so komplett überwältigt, wenn die irgendwie so ein Case jetzt hören wie Snox oder wie, keine Ahnung, Rosenthal, also diese Hyperscaling-Cases. Aber das sind ja oft immer nur die 1% oder 0,1% der Brands, die die so unterwegs sind, und oft eignet sich auch nicht jeder Case dafür. Oder man darf sich halt auch so nicht zu sehr mit anderen vergleichen. Ne?
Ja,
weil ich glaube, es gibt immer einen, der irgendwie
krasser
ist und so. Ne? Und,
Ich habe vielleicht ein spannendes Thema noch, und da würde mich auch mal deine Meinung interessieren, weil ich habe diese Diskussion öfters mal bei mir in der Agentur mit Brands. Mhm. Das Thema Branding und Direct Response Marketing. Mhm. Ich würde gerne zuerst deine Meinung wissen, was du sagst. So, was sollte eine Brand, vor allen Dingen so bis zu deiner Größe, so von 0 bis 10 Millionen, was macht da Sinn im Marketing? Worauf sollte man vielleicht krasse Kampagnen fahren im Branding oder vielleicht eher Direct Response? Was ist da so deine Meinung? Und dann teile ich dir auch gerne mal meine Insights.
Ich würde sagen, so bis 10 Millionen ist, glaube ich, jede Brand erstmal oder fährt besser damit, wenn die ins Direct Response gehen. Weil du musst ja auch für jeden Euro, den du einsetzt, eigentlich schnell dein Geld zurückbekommen. Und das kriegst du halt eher viel über Direct Response Marketing, Direct Marketing. Du kannst dir nicht irgendwie teure TV-Werbung leisten oder irgendwelche Messeauftritte, die hunderttausende Euro kosten. Also du bist jetzt irgendwie VC-backed oder so. Aber im Idealfall ist, glaube ich, jede Brand besser aufgehoben, wenn die erstmal auf Direct Response Marketing setzen. Und dann später, denke ich, so ab 10 oder vielleicht auch 20 Millionen kann man so in dieses Thema Branding mehr reingehen und gucken, okay, oder da ist es dann auch essentiell, denke ich, dass man darin investiert, in Sachen wie TV-Werbung oder ja, größere Messeauftritte, solche Sachen, weil es dann, glaube ich, dann sind vielleicht auch diese Push-Channels ein bisschen mehr ausgelastet, ne? Und man muss dann auch neue Channels dazu nehmen. Ja, wie ein TV zum Beispiel, wie es jetzt ja auch Snox und so macht, weil irgendwann capst du sonst wahrscheinlich beim Push-Marketing.
Sehe ich genauso, ja. Also ein kleiner Insight von mir. Ich habe ja eine große Daten, wie sagt man, viel Daten durch die Agentur.
Ja.
Und ich habe auch immer das Gleiche beobachtet. Die Brands, die dann so in Richtung 10, 20 Millionen gehen und gingen, die haben vor allen Dingen Direct Response gemacht. Weil es zählt einfach jeder Euro. Mhm. So, und ich habe leider oft so die Diskussion von kleineren Online-Shops, die vielleicht so bei 2-3 Millionen sind, die sagen, nein, wir dürfen keine Angebote machen, wir müssen nur Branding, wir wollen so sein wie Apple.
Ja, ja.
Was die wenigsten wissen, Apple, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, hat am Anfang auch ganz klassisch Direct-Response-Marketing gemacht.
Ja.
Da konntest du einen Macintosh bekommen, mit 30 Tage for free ausprobieren und dann bezahlen. Machen die jetzt heute auch nicht mehr, weil sie nicht mehr nötig haben. Aber so, wie du sagst, bis zu den ersten 10 Millionen Direct-Response-Marketing. Und es heißt ja auch nicht, dass man Branding quasi, wie sagt man, vergessen sollte. Also man kann es natürlich auch in gewisse Branding-Wege leiten, dass es schön aussieht oder die Kundenerfahrung gut ist, weil es ja auch alles Branding.
Ja, ja.
Aber in der Neukundenakquise Direct-Response-Marketing hilft natürlich extrem. Ja.
Ja, du musst ja auch dieses Branding erstmal leisten können. Ne?
Ganz und genau.
Weil das ist ja nicht so, dass du da was reinsetzt und du kriegst es dann garantiert zurück, sondern oft kannst du das ja auch gar nicht messen, diese Effekte.
Ganz genau.
Darum musst du, glaube ich, auch erstmal dahin kommen mit Direktmarketing, um dir dann diese Branding-Aktion auch leisten zu können.
Ja. Jetzt hast du ja auch ein achtstelliges Business aufgebaut. Mhm. Was glaubst du, woher dieser vermeintlich falsche Glaubenssatz kommt von vielen Online-Händlern, die jetzt noch viel kleiner sind als ihr? Die sagen so, nein, ich niemals einen Rabatt geben, mache ich die Marke kaputt oder niemals eine Garantie geben oder was weiß ich, was dann für Sachen kommen. Woher kommt das?
Ich glaube, die orientieren sich halt zu stark an so, ja, Brands wie Apple, die einfach extrem, die kennt ja jeder auf der Welt.
Voll.
Die müssen natürlich keine Rabattcodes geben oder das ist vielleicht auch deren Strategie so hochpreisig, Premium. Die wollen es einfach nicht machen. Ich glaube, daran orientieren sich viele Brands zu viel, dass sie sagen, hey, wir sind jetzt das nächste Apple und sollten nicht mit Rabatten und so weiter spielen.
Ja.
Aber ich glaube, es ist ein Trugschluss. Es ist fast eigentlich essentiell, gerade als junge Brand, dass man halt auch ab und zu Aktionen fährt, mitgeht bei Black Week oder bei anderen Aktionen, Leuten irgendwie einen Kaufanreiz gibt, weil sonst kaufen sie halt auch schnell mal auf bei der Konkurrenz.
Ja, sehe ich genauso.
Ja.
Ja, Kunde kauft, wenn er bei dir nicht kauft, kauft er woanders.
Ja.
Ja. Lass uns noch über nochmal ein Thema sprechen. Wir hatten es jetzt gerade schon mal kurz angerissen, so das Thema so Shiny Objects und neue Dinge. Wir Unternehmer, ich glaube, wir haben so eine spezielle, ich weiß nicht, ob man es Krankheit nennen kann, aber immer wenn was Neues aufpoppt, dann ist es immer sehr, sehr interessant. Neue schüttet ja auch immer Dopamin im Hirn aus, also ist für uns ja auch psychologisch immer ganz interessant, also anziehend, wenn was Neues aufpoppt. Und die letzten Jahre sind ja immer neue Sachen aufgepoppt. TikTok-Shop, TikTok-Ads früher.
Stimmt, ja.
Immer gibt es irgendwas Neues. Ja. Und da ist natürlich die Gefahr groß, dass man sich dann ablenken lässt oder dass man seinen Fokus verliert.
Voll.
Und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Wie siehst du das Thema und auf was kommt es eigentlich dann grundsätzlich an?
Ich glaube, es kommt darauf an, dass man einfach ein grundsolides Business aufbaut, das unabhängig von diesen ganzen Shiny Objects funktioniert, ne? Dass man klar verschiedene Traffic-Quellen hat, dass man auch sein SEO mal ordentlich aufbaut, dass man Google Ads macht, Meta Ads, Influencer, dass man sich einfach da verschiedene Marketingkanäle aufbaut und auch nicht von einem abhängig ist. Und dass man diese Trends oder Shiny Objects da auch erstmal ein bisschen immer mit Vorsicht anschaut, weil oft ist es halt doch nur so ein Hype, ne? Und schnell wieder weg, wie jetzt vielleicht auch TikTok-Shop oder so, dass es für die meisten gar nicht so geeignet ist, die eh nicht schon die krasse, sag ich mal, organische Reichweite haben auf TikTok. Also ich bin da eher so ein bisschen bei diesen, oder fahre da diesen Ansatz, hey, wir bauen das Ganze solide auf, wir kümmern uns um einen guten Kundensupport, wir machen ordentlichen Logistikprozess, vor allem wir investieren viel Zeit in unsere Produkte, dass die super sind. Und da kannst du ja auch ständig optimieren und sag ich mal, das ist eigentlich irgendwie dein Treiber vom Business und die Grundlage und nicht irgendwelche, ja, Shiny Objects, die vielleicht mal kurz cool aussehen, aber eigentlich dann doch nur verpuffen irgendwie.
Ja, das ist auch meine Erfahrung.
Ja.
Ja. Wenn ich es runterbrechen möchte oder will, würde, ja, neu, also ich habe oft die Herausforderung gesehen bei vielen, dass die Neukundenakquise so das Problem ist, dass man zu viel zahlen muss für Neukunde und das resultiert dann im schlechten ROAS auf Meta zum Beispiel. Und ich habe jetzt eigentlich die Erfahrung gemacht, die letzten 10 Jahre, es kommt eigentlich nur auf 3 Dinge an, um profitabel Neukunden zu gewinnen. Das erste Punkt ist, du brauchst ein gutes Offer und mit Offer meine ich jetzt nicht nur irgendwie einen Rabatt oder sondern dein Produkt ist gut, löst ein Problem, spricht die Leute an, hat vielleicht eine Transformation für die Leute. Ja, ich kann besser meine Pull-ups und Dips machen und so. Also das Offer. Das
ist sogar der wichtigste Punkt, ja.
Würde ich auch sagen, unterschreiben. Und das zweite ist dann so der Funnel. Wie gut wird es verkauft? Überzeugt, ist man in der Lage, Menschen zu überzeugen, dass es ein gutes Offer ist?
Ja.
Und das dritte ist dann der Traffic. Und ob das über Meta-Ads kommt, ich meine, das ist der Nummer-1-Kanal bei ganz vielen Online-Händlern, so aus meiner Erfahrung.
Ja.
Aber am Ende ist es auch nur Traffic, Sichtbarkeit. Mhm. Wenn das Offer kacke ist, dann funktioniert es auch mit 100 Creatives nicht.
Ja, voll.
Und das ist so meine Definition von Dingen.
Und hinten raus vielleicht noch hinzufügend, wie bindest du deine Kunden dann?
Yes. Ne?
Weil wenn du die bindest, Fans machst von deinem Produkt und sie wieder kaufen, dann senkt es halt auch extrem deine Akquisekosten oder erhöht halt extrem deinen Umsatz und deinen Deckungsbeitrag.
Genau.
Weil du halt nicht nur den Kunden oder er kauft nicht nur einmal bei dir, sondern er gibt 2-3 Mal bei dir Geld aus. Im Idealfall hast du Konsumprodukte und er kauft irgendwie monatlich bei dir. Dann ist das hinten raus natürlich der viel größere Hebel.
Ja, das ist dann langfristig der große Schlüssel. Ich habe da mal für mein zweites Buch habe ich recherchiert, was verschiedene Lifetime Values von Brands sind. Fun Fact: Bei Starbucks ist über 14.000 Dollar.
Krass.
aber nicht auf 12 Monate, sondern wirklich Lifetime. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Irgendjemand im Marketing hat mal gesagt, derjenige, der am meisten für Neukunden ausgeben kann, gewinnt.
Ja, ja.
Und wenn du jetzt zum Beispiel euch, ich weiß nicht, was der Lifetime-Value ist, aber sag 300 Euro, 400 Euro, dann ist es bei dir nicht so ganz so schlimm, ob der jetzt 15 Euro kostet oder 20 in der Akquise oder 30.
Ja, ja, voll. Ja, das ist ein Riesenhebel. Ja. Ist natürlich auch ein bisschen produktabhängig oder auf sogar stark produktabhängig.
Ja.
Du kannst noch so gute Qualität haben, aber wenn das Produkt halt nur, du kaufst es einmal und dann hast du das ein Leben lang, dann ist es schwierig, da noch Folgekäufe zu machen. Dann musst du eher über Zubehör oder andere ergänzende Produkte halt arbeiten.
Ja. Ja. So macht ihr das, oder? Weil den Klimmzugstange
kaufst
du wahrscheinlich nur einmal.
Die kaufst du einmal und dann hast du die ein Leben lang.
Ja.
Darum arbeiten wir halt dann eher über Folgeprodukte, dass du auch noch klar andere Körperteile trainierst.
Ja.
Oder über digitale Produkte.
Vielleicht eine Subscription aufs digitale Produkt.
Ja,
wäre so Smiley.
Der nächste. ist vielleicht auch schon eine Planung.
Und ja.
ja, solche Sachen halt.
Sehr cool. Nice. Mega. Johannes, geiles Interview, geiler Podcast. Ich sag herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, schön, dass du da warst. Ja, willkommen zum
vielen
Ende.
Vielen Dank für die Einladung.
Geil. Wir gehen auf jeden Fall mal irgendwann wieder was trinken. Ja, wir wohnen ja beide in München. Und vielleicht gibt es ja irgendwann eine Episode 2.
Ja, würde mich freuen.
Geil. Cool. Johannes, mach's gut. Danke dir.
Danke dir.
So, abschließend noch eine wichtige Sache. Wenn du einen Online-Shop hast, egal ob klein oder groß, egal ob du 10.000 Euro im Monat machst, 100.000 Euro oder 1 Million im Monat umsetzt und du möchtest auf das nächste Level kommen, weißt vielleicht nicht so genau wie, dir fehlt vielleicht der rote Faden, vielleicht sind deine Meta-Ads nicht profitabel oder skalieren ab einem gewissen Level nicht weiter, vielleicht fehlt dir auch einfach das Team oder auch die Expertise weiter zu wachsen, dann habe ich etwas Besonderes für dich. Für kurze Zeit bieten wir kostenlose Audits an, wo wir deine Situation im Detail anschauen, komplett auf dich eingehen und gucken, was sind bei dir gerade so die Blockaden und was sind vor allen Dingen daraus resultierend die Chancen, um auf deine Ziele zu kommen. Wenn das für dich interessant klingt, dann buch dir einfach einen kostenlosen Strategie-Call bei uns auf www.ecomhaus.com. Du findest den Link auch unten in der Beschreibung. Dort nehmen wir uns eine Stunde für dich Zeit, gucken alles an im Detail und geben dir einen klaren Fahrplan, sodass du auf deine Wachstumsziele kommst. Wir sehen uns.